Paulus, der große Missionar, ist unterwegs, nicht allein. Hatte doch Jesus schon seine Jünger immer mindestens zu zweit ausgesandt. Nein, mit Paulus ziehen Silas und Timotheus durch das Land und besuchen die von ihm auf seiner ersten Reise gegründeten Gemeinden. So lesen wir in Apostelgeschichte 15. So zog Paulus durch Syrien und Zilizien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Das ist wichtig. Persönliche Gemeinschaft, sich austauschen, zusammen beten. So wird der Glaube gestärkt. Das galt damals und das gilt heute. Ich wiederhole das nochmal, weil das wichtig ist. Persönliche Gemeinschaft, sich austauschen, zusammen beten. So wird der Glaube gestärkt. Das galt damals und das gilt heute. Aber was nun? Sie sind mittlerweile im pisidischen Antiochia angekommen. Ich betone das pisidische. Es gibt ja zwei Antiochia in der Bibel im Altertum. Einmal das syrische und das pisidische, von dem hier die Rede ist, das ist mitten in Kleinasien. So kann man sich das vorstellen. Also die Mannschaft ist da jetzt mitten in Kleinasien und weiter westlich war Paulus damals nicht gekommen. Alle damals gegründeten Gemeinden hatten sie nun wieder aufgesucht. Wohin sollte die Reise jetzt gehen? Naheliegend wäre die Provinz Asia gewesen, der westliche Teil Kleinasiens. Hier lagen viele Städte, in denen Griechisch gesprochen wurde. Ephesus, ich glaube damals die zweitgrößte Stadt der Welt, Ephesus und das ägäische Küstengebiet. Städte, in denen quirliges Leben zu finden war und die eine starke Ausstrahlung in das umliegende Land hatten. In diesen Städten gab es auch jüdische Gemeinden und Synagogen, die ihnen einen guten Anknüpfungspunkt bieten würden. Aber was menschlich rational so überzeugend schien, passte offensichtlich nicht in Gottes Plan. Und jetzt lese ich den Predigttext für heute, der steht in der Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 15. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen, mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich damit allen, die in ihrem Hause lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich nach Hause ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Soweit der Predigttext. Was mir gleich auffällt, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, gleich Vers 6, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Ungewöhnlich, finde ich. Was sagt uns das? Anscheinend reicht es nicht aus, dass wir unseren Verstand und die Logik bemühen und dann Entscheidungen treffen. Nein, wir Christen müssen uns durch den Heiligen Geist leiten lassen. So schreibt Paulus im Römerbrief, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und es ist eine Charaktereigenschaft des Geistes Gottes, dass er sich nicht aufdrängt. So angenehm das auch ist, so sehr fordert das von uns auch eine Aufmerksamkeit und Sensibilität, die wir häufig, und ich spreche da von mir, nicht haben. Es genügt Gott auch nicht, einfach nur die Dinge nicht zu tun, die einem zur Sünde geworden sind. Nein, sein Geist möchte uns leiten. Und das Leiten kann auch ein Hindern beinhalten. Sogar in solchen Fällen, wo es sich um an sich gute Dinge handelt. War dann die Verkündigung des Evangeliums nicht ein eindrückliches Gebot Jesu? Warum sollte denn Paulus mit seinen Begleitern nicht in Phrygien und Galatien predigen? Ja, der Heilige Geist wehrte ihnen. Dann Vers 7. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Paulus und seine Begleiter versuchen jetzt nach Bithynien zu reisen. Dort im Küstengebiet des Schwarzen Meeres locken verheißungsvolle Städte wie Byzanz, das heutige Istanbul, Nikäa, Nikomedien und Chalcedon. Aber wieder versagt die göttliche Führung ihre Zustimmung. Wie ratlos, wie fragend werden sie nun wieder vor ihrem Herrn gestanden haben. Herr, was willst du denn eigentlich? Wo sollen wir denn nach deinem Willen hin? Wieso dürfen wir nicht nach Bithynien, um dort zu evangelisieren? Aber sie bekamen keine Erlaubnis dazu. Dann Vers 8. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Sie können jetzt nur Mysien durchziehen, ohne dort eine Arbeit aufzubauen, zu versuchen. Dann stehen sie in Troas, dem alten, sagenumwobenen Troja, am Meer. Und so scheint es am Ende jedes möglichen Weges. Wo sollen sie jetzt noch hin? Im Süden und im Osten liegt die Provinz Asia, in die sie nicht sollen. Im Norden Bithynien, was Gott ihnen auch verwehrt hat. Ja, und im Westen, da liegt das Ägäische Meer. Kommen euch solche Situationen bekannt vor? Vielleicht steht ihr in einer beruflichen Situation, wo es kein Vor- oder Zurückzugeben scheint. Wie oft hast du dich schon beworben und es ist doch nichts geworden? Wie oft hast du schon Gespräche gesucht, die doch wieder nichts gebracht haben? Wie oft hast du gesagt, du kannst nicht mehr und nichts ist passiert? Oder Menschen, die sich einen Partner wünschen? Wie oft hast du schon Internetbekanntschaften geschlossen, die schon nach kurzer Zeit wieder passé waren? Wie oft hast du erste Dates gehabt, aus denen dann doch nichts wurde? Wie oft warst du schon auf einer Feier in der Hoffnung, dort jemanden fürs Leben zu finden? Solche Probleme können auch Gemeinden haben. Wie lange hat die Christusgemeinde Hamburg-Ost nach Räumlichkeiten gesucht? Wie oft müssen sich die Gemeindeglieder gefragt haben, Herr, was willst du denn eigentlich? Wo sollen wir nach deinem Willen hin? Und wieder geht ein Tag zu Ende, an dem man genauso schlau ist wie an den gesamten letzten Tagen. Und dann, gerade dann, wenn wir mit unserer Weisheit wirklich am Ende sind, wenn uns nichts mehr einfällt, dann schlägt Gottes große Stunde. Vers 9. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Paulus schlief trotz der bedrängenden Sorgen schnell ein. Er hat es gelernt, seine Sorgen auf den Herrn zu legen und sie dort auch zu lassen. Dann mitten in der Nacht wacht er auf. Er sieht eine Erscheinung, ein mazedonischer Mann, der ihn eindringlich bittet, komm herüber und hilf uns. Es ist kein Traum. Paulus ist ja wach, sondern ganz offenbar eine Vision, die Paulus vor seinem inneren Auge sieht. Nun gehöre ich nicht zu den Menschen, die häufiger Gesichte oder Bilder haben. Aber hier in der Gemeinde gibt es etliche, die von so etwas berichten. Vielleicht erinnert ihr euch auch an den letzten Sonntag, an dem Anneke uns nach der Lobpreiszeit einen geistlichen Eindruck mitteilte. Das finde ich sehr gut und auch ein bisschen mutig, weil Gott die Gemeinschaft nutzen möchte, um Dinge mitzuteilen. Anneke sagte dann ja auch, dass diese Aufforderung, diese Ermutigung nicht für sie selbst war, sondern für jemand anderen. Schön fand ich auch im Wissen auf diese Predigt heute, dass mich diese Person dann nach dem Gottesdienst ansprach und mir sagte, dass dieser Zuspruch ihr galt. So hat Gott damals vor 2000 Jahren geredet und so redet er auch heute noch. Natürlich nicht nur so, sondern auf vielerlei Weise. Zum Beispiel durch eine Predigt, durch ein Lied, durch die Ratschläge eines Menschen, durch sein Wort, die Bibel und so weiter. Aber auch durch Visionen. Und ich möchte euch Mut machen, solche Eindrücke, wenn ihr sie dann habt, mitzuteilen. Hier im Gottesdienst oder im Hauskreis. Wir hatten beispielsweise vor einiger Zeit im Hauskreis zwei Gebetsabende, an denen ausdrücklich Raum für solche Eindrücke war. Und ich war und bin es in gewisser Weise immer noch sehr positiv überrascht, was Gott uns durch solch übernatürliche Botschaften mitteilen wollte. Also Gott schenkt Paulus in seiner Ratlosigkeit eine Vision. Am nächsten Morgen berichtet Paulus seinen Gefährten von seinem nächtlichen Gesicht. Wie weise von ihm das war. Geistliche Eindrücke müssen geistlich beurteilt werden. Und wenn sich dann im gemeinsamen Gebet eine Idee verfestigt, zur inneren Gewissheit wird, dann ist man auf dem richtigen Weg. Mit einem Mal fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Natürlich Europa. Zunächst nach Mazedonien und dann weiter nach Griechenland. Natürlich Bramfeld, nicht Wandsbek und auch nicht Farmsen. Wie hatte man das vorher übersehen können? Gott hat ganz große Pläne mit ihnen. Jetzt verstehen sie, warum er zuletzt immer Nein gesagt hatte. Um des viel größeren Willen hat er ihnen das Kleinere, das Naheliegende versagt. Menschliches Planen hätte erwogen, Evangelisation in der Provinz Asia und in Ephesus. Vielleicht hätten sich dann ja sogar Kontakte nach Griechenland ergeben. Nein, Gottes Pläne sind viel größer. Er will seine Boten direkt in Europa haben, will zunächst eine feste Basis in Mazedonien, ehe das schwierige Griechenland in Angriff genommen wird. Vers 10. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Nachdem das Ziel jetzt klar ist, gilt es, keine Zeit zu verlieren. Es wird jetzt nicht erst ein Gremium von Europaexperten zusammengerufen, nicht erst sorgfältig geprüft, welche Verhältnisse man drüben wohl vorfinden werde und wie man mit der Botschaft denn die Europäer erreichen könne. Nein, es wird gehorcht und gehandelt. Interessant ist, dass es an dieser Stelle zum ersten Mal in der Apostelgeschichte wir heißt. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Das heißt, hier in dieser Situation war der Verfasser des Buches, nämlich Lukas, mit dabei. Man kann annehmen, dass Lukas sich erst in Troas, der Missionsmannschaft des Paulus, anschloss und später in Philippi zur Weiterführung der dortigen Arbeit blieb. Vers 11, nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis. Paulus und seine Mannschaft finden ein Schiff hinüber nach Europa. Das war nicht immer so einfach. Gab es doch keine Fährlinien, die man einfach nutzen konnte? Nein, man musste erstmal die Seeleute im Hafen abklappern, um jemanden zu finden, der diese Strecke fahren wollte. Und da musste natürlich noch der Preis ausgehandelt werden. Da es sich ausnahmslos um Segelschiffe handelte, musste auch der Wind günstig stehen, durfte kein schwerer Sturm drohen und so weiter. Jedenfalls haben unsere Missionare Glück bzw. spüren in dieser Fügung die Hand Gottes. Im Hafen der Gebirgsinsel Samothrake übernachten sie an Bord ihres Schiffes und erreichen am nächsten Tag Neapolis, eine schöne mazedonische Hafenstadt. Paulus jedoch zieht es in die Metropole Philippi. In dieser geschichtsträchtigen Stadt wurde der Weg Octavians zum späteren Kaiser Augustus gebahnt. Zur Erinnerung hieran erhob er Philippi zur römischen Kolonie. Damit besaß die Stadt Selbstverwaltung, Steuer- und Abgabefreiheit und die Geltung italischen Rechts. Die Bewohner waren in erster Linie ausgediente römische Soldaten, die das römische Bürgerrecht besaßen, das ihnen zahlreiche Privilegien verlieh. Hier bleibt Paulus, der nebenbei gesagt ja auch das römische Bürgerrecht besaß. Jetzt ist er endlich in Mazedonien, wo er nach Gottes Auftrag ja sein sollte. Was macht er jetzt? Stürzt er sich in die Arbeit hinein? Organisiert er Versammlungen? Nein, in aller Ruhe sieht er sich erst einmal um, pflegt Gemeinschaft mit Gott und mit seinen Begleitern. Und dann, während er durch die Straßen der Stadt geht, fällt ihm auf, dass es offensichtlich keine jüdische Synagoge gibt. Ja, er kann überhaupt keine Juden ausmachen. Anscheinend war die Judenschaft in dieser römischen Kolonie so klein, dass sie einfach in der Masse unterging. Normalerweise pflegte Paulus in fremden Städten immer zuerst die Juden aufzusuchen. Zum einen, weil sie Gottes auserwähltes Volk waren und zum anderen, weil er dort natürlich an ihren Glauben anknüpfen konnte. Aber wie sollte er denn hier in Philippi vorgehen? Vers 13. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Also was sollte Paulus machen? Er wartet einfach den Sabbat ab und geht dann mit seinen Begleitern vor das Stadttor an dem Fluss Gangitis. Er wusste ja, dass die Juden für ihren Gottesdienst bzw. für ihr gemeinsames Gebet Wasser für die in der Schrift vorgeschriebenen Waschungen brauchten. Und tatsächlich, so jetzt wäre das Einstiegsszenario eigentlich gewesen, aber ihr habt das nicht jetzt da, ne? Nochmal zurückgespult oder so? Nee, okay. Weil das so die Situation beschreibt, ne? Das ist wie Paulus mit seinen Begleitern dort an diesen Fluss kommt und dann hört man so ein bisschen Geräusche und ich versuche das mal so wiederzugeben, wie ich es weiß, da, das muss das Bethaus sein, sagt Silas oder wer auch immer. Und dann kommt eine ganz enttäuschte Stimme von, ich nehme mal an, Timotheus, ach, hier sind ja nur Frauen. Und das klingt so enttäuscht. Das ist so ein Satz, der sich bei mir so eingeprägt hat. Das ist ja schon 20, 30 Jahre alt. Und bei diesem Text habe ich sofort an diesen Satz gedacht und fand das, weil der so drin war. Ich denke, das würde ich euch gerne mal diese Atmosphäre so ein bisschen mitgeben. Habt ihr jetzt verpasst, aber ich glaube, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine mit diesem enttäuschten Satz. Ach, hier sind ja nur Frauen. Wie gesagt, das jüdische Element war an der Stadt nur ganz schwach vertreten. Ob als Versammlungsort tatsächlich ein Bethaus diente, wie es das Paulus-Oratorium nahelegt, oder ob man sich unter freiem Himmel versammelte, wie wir im Stadtparkgottesdienst, wir haben vorhin einige schöne Bilder gesehen, auch am Wasser zur Taufe, also ob man sich unter freiem Himmel versammelte, das muss offen bleiben, wir wissen es nicht. Jedenfalls kommt ein offizieller Sabbatgottesdienst gar nicht zustande. Dazu müssten nach jüdischer Vorschrift nämlich mindestens 10 Männer anwesend sein. Wie muss diese Situation auf Paulus und seine Begleiter wirken? Gott hatte ihnen die Missionsmöglichkeiten in den großen und wichtigen Landschaften Kleinasiens unmöglich gemacht. Gott hatte den Weg nach Ephesus und den vielversprechenden Orten der Provinz Asia versperrt. Sie sollten nach Mazedonien, nach Europa gehen. Welch Riesenprojekt Gottes. Muss jetzt nicht Großes geschehen? Müssen jetzt nicht die Mazedonier in großer Zahl erreicht werden? Und dann das. Ach, hier sind ja nur Frauen. Wie enttäuscht dieser Satz klingt. Und ich glaube, im ersten Moment waren sie auch echt enttäuscht. Das war jetzt der große Plan Gottes mit Europa. Ein paar fromme Frauen draußen vor der Stadt. Und die Frage an uns ja, kennen wir sowas auch? Da hat man sich gut vorbereitet, hat einen tollen Bibeltext erarbeitet, gute Fragen herausgesucht. Und dann sitzt man zu dritt am Hauskreisabend zusammen. Oder man hat jemanden zum Alpha-Abend eingeladen, wir hörten vorhin davon, man hat jemanden zum Alpha-Abend eingeladen, sich Zeit für diese Person, die einem wirklich am Herzen liegt, genommen. Und dann kommt sie doch nicht. Ich glaube, wir alle haben das so oder so ähnlich schon erlebt. Die ganze Freude, die man vorher hatte, droht dann wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen. Man ist enttäuscht von Gott und den Menschen. Aber was machen Paulus und seine Leute jetzt hier? Wir lesen einfach, wir setzen uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. In diesem Paulus-Oratorium hört man dann seine, ich glaube, wir haben die letzten Verse noch gehört, so eine ganz formelle Ansprache, feierlich und salbungsvoll von Paulus. Ob das nun wirklich so formell war oder ob, wie es mir der Text fast eher nahezulegen scheint, ob das sich doch mehr um ein Lehrgespräch handelte, sei dahingestellt. Jedenfalls wird diesen Frauen jetzt die Botschaft gesagt. Paulus ist ganz für sie da. Gottes Führung anzunehmen heißt eben auch mal, kleine Brötchen zu backen, auf alle großen Pläne zu verzichten und sich auch für das Geringe und Unbedeutende einzusetzen. Und es ist dann Gottes Sache, aus so kleinen Anfängen Großes erwachsen zu lassen. Wie sagt Jesus, das Reich Gottes ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen Acker. Ganz kleines Senfkorn, so fängt das Reich Gottes an. Dann Vers 14. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Und das Wunder geschieht. Unter den Frauen ist eine Nichtjüdin, die interessanterweise aus Thyatira, einer Stadt in der Provinz Asia, stammte. Da, wo sie ja nicht hin sollten. Thyatira lag in der Landschaft Lydien, daher vielleicht auch ihr Name Lydia, die Lydierin, wissen wir nicht, aber liegt nahe. Also Thyatira lag in der Landschaft Lydien und war ursprünglich eine mazedonische Kolonie und galt als Handelszentrum für Purpurstoffe. Offensichtlich hatte diese Frau das Handeln mit Purpur nach Philippi geführt. Purpurstoffe waren Luxusware. Und Lydia war ganz sicher eine tüchtige und energische Frau, die es in ihrem Beruf zu etwas gebracht hatte und nun ein großes Haus in der Stadt besaß. Aber reichen ein erfolgreicher Beruf, viel Geld und interessante Gesellschaft zu einem erfüllten Leben? Lydia reichte das anscheinend nicht, sodass ihr inneres Suchen sie zu den Juden geführt hatte, dessen wunderbarer Gott sie anzog. Und Lydia hörte zu. Ganz schlicht und einfach. Sie hört zu. So jedenfalls fängt es immer im Reich Gottes an. Oder wie Paulus schreibt, der Glaube kommt aus der Predigt. Aber nicht jedes Zuhören führt zum Glauben. Das wissen wir selbst nur zu gut. Wie viel können wir hören, ohne wirklich zu hören? Wie viel können wir sehen, ohne wirklich zu sehen? Nein, entscheidend ist, dass Gott selbst das Herz öffnet. Das kann kein Mensch, kein noch so begnadeter Redner. Den Schlüssel zum Herzen eines Menschen hat nur Gott. Und welch ein Geschenk, welch eine Gnade ist es dann, wenn das Gesagte auf gutes Ackerland fällt, wenn das Senfkorn ausgeht, aufgeht und daraus ein großer Baum wird. Wenn jemand so wie Lydia die Botschaft bereitwillig annimmt. Wir wissen nicht, ob Lydia die einzige blieb, die gläubig wurde, oder ob auch andere Frauen gewonnen wurden. Jedenfalls lässt sie sich, anscheinend noch am selben Tag, im Fluss taufen. Mich verwundert und irritiert auch immer ein wenig, wie schnell das alles damals ging. Sicherlich wird Paulus in seiner Predigt oder in den Gesprächen auf die Notwendigkeit der Taufe hingewiesen haben. Aber dass das dann auch so konsequent umgesetzt wurde, so ähnlich wie bei dem Kämmerer aus dem Mohrenland oder äthiopischer Finanzminister, sagt man heute natürlich besser, der sagt, hier ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Das wird im Nu wird das umgesetzt. Ich habe es verstanden und ich mache es gleich, sofort. Gehorchen und handeln. Und nicht nur das, dass sie sich selbst taufen lässt. Nein, ihr ganzes Haus wird zur Taufe mitgeschleift, sage ich mal. Ich glaube, sie hatten da keine große Wahl. Unter dem ganzen Haus muss man sich die Großfamilie vorstellen. Also Lydia war ganz sicher nicht verheiratet. Entweder war sie verwitwet oder sie war einfach unverheiratet geblieben. Ob Kinder dabei waren, wird nicht gesagt. Aber sie wird ganz sicher etliche Sklaven gehabt haben. Das war ja damals üblich als reiche Frau. Und diese Sklaven übernahmen regelmäßig die Haltung und das Verhalten ihres Hausherrn bzw. ihrer Hausherrin. Wenn der Herr den Gott so und so anbetete, dann machten die Sklaven das auch. Wenn man zum Gottesdienst ging, dann schlossen sich die Sklaven an. Also das war alles ein Haus, eine Gemeinschaft. Ob die alle wirklich überzeugt waren davon, das sei mal dahingestellt. Aber so hat man damals agiert. Dann Vers 15. Nachdem sie sich damit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Bescheiden, vielleicht sogar noch unsicher, aber voller Verlangen nach mehr, lädt sie alle vier Männer in ihr Haus ein. Und ein Ausleger Bruns schreibt dazu, der erste christliche Hauskreis bildet sich. Fand ich irgendwie einen schönen Satz. Und Paulus wird auch später mit der Gemeinde in Philippi besonders herzlich verbunden bleiben. Das war eine ganz besondere Beziehung mit Philippi. Der allerletzte Satz, der hat mich ein bisschen irritiert. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Wieso muss sie die denn drängen? War das nicht, wieso hat sich Paulus und seine Leute nicht gefreut, dass sie eingeladen werden? Die Frau will mehr wissen. Wieso, so eine Gelegenheit muss man doch nutzen. Nein, an der Übersetzung heißt, sie nötigte uns. Warum war das so? Das muss man oder müssen wir richtig verstehen. Das hängt nicht mit dieser Frau zusammen, zumindest nicht direkt, sondern Paulus wollte einfach den Eindruck vermeiden, dass er um irgendwelche finanzielle Vorteile wegen das Evangelium verkündet. Und dann gerade bei so einer reichen Frau, wer weiß, da gibt es hier noch ein Geschenk und da noch ein Geschenk und das wollte Paulus vermeiden. Der Verdacht des Eigennutzes sollte gar nicht auftauchen. Und das andere war, er wollte unabhängig von anderen sein. Er wollte sich nicht in Abhängigkeiten begeben von Menschen. Und deswegen hat er grundsätzlich solche Einladungen zumindest sehr reserviert behandelt. Das hing also nicht mit Lydia selbst zusammen, sondern das war einfach ein Prinzip. Und doch finde ich es wichtig, dass Paulus auch bereit ist, sich über seine eigenen Prinzipien zu stellen. Er merkt einfach, wenn er da jetzt nicht drauf eingeht, dann kann er etwas kaputt machen. Hier ist es notwendig, den Glauben zu festigen, zu stärken. Und deswegen lässt er sich mit seinen Begleitern auf diese Einladung ein. Wie gut, so beginnt die später so große Christenheit Europas mit dieser einen entschlossenen Frau. Nicht ein Mann ist der Erstling Europas, nicht einmal eine echte Europäerin. Aber im Hause der Lydia entsteht nun das erste Missions- und Gemeindezentrum Europas. Amen.